den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Mit Der letzte Mann gelang dem Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau, dem Autor Karl Mayer und dem Kameramann Karl Freund ein besonderer Stummfilm, der bis heute als Meisterwerk gilt. Das Skript und damit der Film kam gänzlich ohne Zwischentitel aus, sodass sich die gesamte Geschichte rein über das Schauspiel und die Bildebene erzählt. Die entfesselte Kamera des Films war für die damalige Zeit experimentell und muss die ZuschauerInnen schwer beeindruckt haben. Sie fährt nicht nur durch die Lobby eines Hotels, sondern folgt auch einem Trompetenton über einen Innenhof bis zum Ohr einer Hörenden. In den 20ern kämpfte die verhältnismäßig junge Filmkunst noch um Anerkennung und so stürzten sich die Filmkritiker auf den Film und erhoben ihn zum Beispiel dessen, was der Film als eigenständige Kunstform erreichen kann. Das äußert sich auch in der Filmkritik anlässlich der Premiere in Hamburg, die circa zwei Monate nach der deutschen Premiere vom 23. Dezember 1924 in Berlin stattfand, aus dem hamburgischen Korrespondenten vom 21. Februar 1925. Lediglich das durch den einzigen Zwischentitel herbeigeführte Happy End des Films erregte Kritik. In der Tat hatten es weder Murnau noch Mayer gewollt, sie wurden aber von der UFA gezwungen, es anzufügen und taten dies, indem sie sich ironisch davon distanzierten. Der Starkult der Zeit lässt sich daran ablesen, dass in der ganzen Kritik die Namen des Autors und des Regisseurs nicht vorkommen. Lediglich der Hauptdarsteller Emil Jannings wird genannt. Wir nennen Rosa Loy als diejenige, die für uns heute liest.
Der letzte Mann. Neuland im Film. Um die Anerkennung des Films im Allgemeinen ist es schlecht bestellt. Weite Kreise lehnen ihn als Kulturfaktor prinzipiell ab und als eigene Kunst vermag er sich schon gar nicht zu behaupten. Viele sehen in ihm einen Bastard aus guter Literatur und schlechtem Theater oder umgekehrt, der schon viel zu lange gelebt hat. Aber es fehlt uns ja auch in der Tat an genügend geeigneten Objekten, an denen das Unrecht einer Voreingenommenheit demonstriert werden könnte. Dem Neuling haftet naturgemäß eine gewisse Befangenheit an, während der ständige Kinobesucher zu viel Enttäuschungen erlebt hat, um, falls er überhaupt irgendwelche Ansprüche an ein Stück stellt, nicht jenes bittere Zwieempfinden eines Hasardeurs mitzubringen. Fabonk und die Bank hat 9. Das ist in den meisten Fällen das Kriterium unserer Kinospielpläne, seien sie nun mit deutschen oder amerikanischen Stücken besetzt, denn selten trifft man ein wahrhaft befriedigendes Programm. Wir haben sicher eine ganze Reihe guter, sogar erstklassiger Filme hergestellt und auch aus dem Ausland eingeführt. Doch was will das besagen gegen die Ungezählten, denen jede Berechtigung zur Aufführung vor einem Großstadtpublikum in Wirklichkeit fehlt? Zwar ist die Filmindustrie noch reichlich jung, doch steht sie auf so breiter, sicherer Basis, dass man eigentlich bei ihrem Aufwand an künstlerischen, geistigen und finanziellen Kräften relativ höhere Qualitätserzeugnisse erwarten dürfte. Seit Jahren werden wir nun überfüttert mit denselben saft- und kraftlosen Dramen und Gesellschaftsstücken, die die Bezeichnung Kunst wahrhaftig nicht verdienen. Wir begegnen immer wieder den gleichen Menschen und Handlungen, die uns so fremd und gleichgültig sind oder bleiben können. Was interessieren uns im Grunde die Überspanntheiten amerikanischer Modepuppen, englischer Exzentriks, was das unwahrscheinliche Schicksal eines Farmers in Kentucky? Alle diese Menschen, die da der Kurbelkasten in Betrieb setzt, gehen uns so wenig an, sind so schablonenhaft gut oder leidenschaftlich, so nutzlos, armselig oder elegant und in 99% unvermeidlich verliebt. Ja, zur Abwechslung ist uns ein solcher Film immer willkommen und auf die Lustspiele und Grotesken möchte man keineswegs verzichten, aber der Film als solcher, das, was man unter dem Begriff Film verstehen sollte, muss sich hochschaffen auf ein seiner wichtigen kulturellen Bedeutung angemessenes Niveau. Denn wir brauchen den Film, wie wir das Theater, die Musik, die Literatur brauchen. Auch in Fachkreisen war man sich seit Jahren der Mängel des Films bewusst und bemüht, sie zu beheben. Immer wieder wurde der Versuch unternommen, einen den Filmgesetzen allein entspringenden Typus zu gestalten. Aber außer technischen Verbesserungen und einer gewissermaßen zivilisatorischen Vervollkommnung wurde kaum Nennenswertes erreicht. Das Problem des absolut selbstständigen Films mit spezifisch künstlerischer Normung blieb ungelöst. Die Forderung nach dem Film erhob sich gebieterisch in allen Ländern und besonders Amerika machte die denkbarsten Anstrengungen, ihr gerecht zu werden, ohne allerdings etwas zu erreichen. Und nun scheint endlich der große Wurf gelungen. Eine deutsche Filmgesellschaft, die führende UFA, hat ihn sieghaft und kühn getan. Wir haben im Letzten Mann den Film. Märchenhaft klangen die Berichte über den Erfolg bei der Uraufführung in Berlin, überraschend die Lobeshymnen amerikanischer Blätter. Aber doch nicht ganz frei von Skepsis hatte man der Uraufführung im Lessing-Theater am Donnerstagabend vor geladenem Publikum entgegengesehen. Und allen, die Zweiflern und Enttäuschungen zum Trotz sich ein Fünkchen Liebe zu dem missratenen Musenschlingel und das Vertrauen in seine Sendung bewahrt hatten, wurde der Abend zur herrlichen Erfüllung. Aber auch die nichts wussten, um einen langen Weg durch Dürre und Öde, fanden sich, als der Vorhang zusammenrauschte, in Andacht und Hingebung an die schöpferische Gewalt, die durch das Werk zu ihnen sprach. Der letzte Mann. Er geht seine eigene Straße. Er trägt seinen ungewohnten Habitus mit uns sonderbarer Vertrautheit. Sein Gang ist erdschwer und plump, die ganze Haltung so unverlogen und wirklich. Herrliche Worte formen die stummen Hände, und sein Gesicht ist ein Spiegel unserer Seele, in dem aus tief verfälteten Verborgensein Erkenntnis lächelt. Die Kunst im Film. Gewiss, ihr Wesen ist anderer Art, ihre Sprache bedingt ungekannte Resonanz neuer, vollschwingender Saiten, wie ihr Ausdruck manchmal fast befremden will. Aber ihre Macht hebt unsere Seele leicht in ihre Sphäre. Auf einer unsagbar einfachen Handlung baut sich der Film auf. Ein alter Mann, wie wir ihm heut und morgen begegnen, versieht seinen Dienst. So hielt er es schon vor 20 Jahren, als Portier eines eleganten Hotels. Das Leben der vornehmen Welt umflutet ihn Tag aus, Tag ein, und seiner goldstrotzenden Uniform haftet der Abglanz eines luxuriösen Milieus an, in dem er selbst Notwendigkeit bedeutet. Er liebt diese Welt, mit der ihn seine Uniform verbindet, und er ist stolz auf diese Uniform, die ihm in der Terrasse, wo er zu Hause ist, Gewichtigkeit verleiht. Oh ja, er kennt die Macht, die vor dem Nimbus seiner Persönlichkeit das simple Völkchen im Arm-Leute-Viertel zur devoten Hochachtung zwingt, und er liebt diesen Kitzel seiner Eitelkeit. Aber grundgütig ist der Alte. Darum hat man ihn lieb, wie er den Kleinen dort Süßigkeiten schenkt mit väterlichem Lächeln. Eines Tages aber überrascht ihn der Geschäftsführer des Hotels bei einer kleinen Schwächeanwandlung. Er ist alt, wird abgesetzt und als letzte Gnade gewährt man ihm den Posten des Toilettenwärters, drunten im halbdunklen, getäfelten Kellerraum. Nun ist er, der gestern noch geehrte, geachtete, der letzte Mann, der Stiefel putzt, Handtücher reicht. Da bricht der Alte innerlich zusammen und auch die physische Kraft verflackert in der Erkenntnis dieses jähen Wechsels. Und gerade an diesem Tage ist die Hochzeit seiner Nichte, auf der er glänzen und gefeiert werden soll. Aber man hat ihm ja die Uniform genommen, die ihn zum ungekrönten Herrscher dort im grauen Hinterhof erhoben. Ohne sie zum Fest zu kommen, ist unmöglich. Scham und Verzweiflung lassen ihn heimlich den tressenbunten Rock entwenden, und so erscheint er in der fröhlichen Gesellschaft, wird noch einmal zum Mittelpunkt einer trinkfrohen Feier im Armleutekreise. An der Gepäckabgabe im Bahnhof bringt er am nächsten Tag die Uniform unter, abends wird er sie holen, sich maskieren. Doch er wird entdeckt, und da steht er nun, der letzte Mann, ein Betrüger, über den sich aller Geifer, alle Scheelsucht, Spott und Hohn des Terrassenpöbels ergießt. Ein gebrochener Greis wankt durch die Nacht zurück ins Hotel, tastet sich durch die Finsternis der Gänge, wo ihn der alte Nachtwächter findet und mit unbeholfener Zärtlichkeit eine Ruhestatt bereitet, drunten im Waschraum, der fortan sein enges Reich sein soll. Aber der Autor hat Mitleid mit dem Alten und mit uns, denn hörbar schlägt unser Gewissen. Auch wir sind rücksichtslos, vielleicht brutal zu unseren Nächsten, blind für seine Nöte und wollen krampfhaft nichts wissen von der sozialen Verelendung in den Niederungen der Großstadt, an der wir mitschuldig sind zu unserem Teil. Eine ganz feine Ironisierung der Selbstüberheblichkeit unserer vielgepriesenen Kultur klingt an, sieht uns überlegen ins Gesicht und will uns bitter machen. Da wird unser alter Toilettenmann mit seinem Schicksal ausgesöhnt. Hoppla! Und, hast du nicht gesehen, ist ihm ein schröcklich reicher Yankee in den Armen verschieden, weil sein Testament ausgerechnet den, der ihn beim Sterben hilft, zum Erben ausersieht. Das ist doch so klar und besiegelt alles in Ordnung. Und nun kommt der Schluss, wo der letzte Mann mit seinem Freund, dem alten Portier, eine Gastrolle im großen Hotel gibt. Ist das ein goldseliges Überschäumen glückstrunkener Menschenherzen? So mächtig, dass es uns rüttelt in Lachen und Weinen. Und eine dick aufgeplusterte Sonnenmama schwimmt strahlend durch die letzten Akkorde der Musik. Das Stück steht und fällt allerdings mit Emil Jannings. Es ist kaum fassbar, dass die Persönlichkeit eines Darstellers das an Bedeutungslosigkeit alles bisherige weit unterbrietende Motiv zum monumentalen Grundstein einer neuen Filmepoche aufzuwuchten vermochte. Wir kennen den Umfang der mimischen Mittel des Künstlers ja aus verschiedenen Filmen. Sein Nero in Quo Vadis konnte jedoch nicht ganz befriedigen, denn die virtuose Beherrschung seines Mienenspiels war dort an breiten Stellen zur Parodie seiner selbst übersteigert. Im letzten Mann kennt Jannings weise Mäßigung und gerade dadurch erzielt er Wirkung in jedem Grad und wahrhaft künstlerischem Wert seiner Leistung. Sein körperliches Spiel ist in einer Vollendung ausgeprägt, die seinen Ruf als größten Filmschauspieler Deutschlands, man darf ruhig sagen, der Welt rechtfertigt. Seine Mitspieler, alles erstklassige Kräfte, sind nur Schatten neben dem großen, einmaligen, partizipieren aber zu nicht geringem Teil am Erfolg des Stückes. Man freut sich, so viel harmonisch abgestimmte Einzelleistung feststellen zu können. Regie und technische Leitung haben selbstverständlich unter Beibehaltung alles handwerksmäßig Notwendigen ihr Ziel auf zum Teil ganz neuen Wegen gesucht. Was äußerlich am stärksten auffällt, ist die Fortlassung sämtlicher Zwischentitel. Man hat den Versuch schon früher gemacht, aber im letzten Mann zum ersten Mal seine Berechtigung erwiesen. Das Bild soll selbst sprechen, das bewegte Spiel ausschließlich Mittler des Geschehens sein. Denn Wort und Schrift sind nicht Film, sie stören die lebendige Filmdichtung, deren Gattung nur der Musik wesensverwandt ist. Und wie mühelos ist das Verstehen dieser überreichen, herrlichen Bildersprache, deren königlichen Fluss jeder Zwischentitel nur profanierte. Vielleicht müssen wir noch lernen, richtig zu sehen im Film, uns zum selbstverständlichen Kontakt mit der Technik der Leinwand erziehen, sodass das instinktive, störende Bemühen, die Sinneseindrücke zu transformieren, unterbleibt. Einzelne Szenen stehen in ihrer Plastik einfach an der Grenze der Vollkommenheit, so der Klatsch zwischen den Terrassenweibern über ihren entlarvten Mitbewohner, die verzerrte Welt im Auge des Betrunkenen, die Fantastik der Traumgeschichte. Größte Sorgfalt hat man auf Bauten und Ausstattung verwandt, ohne hie und da kleine Übertreibungen zu scheuen. Und eine speziell für diesen Film komponierte und zusammengestellte musikalische Untermalung ist vortrefflich gelungen. Der letzte Mann hat seinen Weg um die Erde angetreten und es wird ein Siegeszug sein für die Kunst im Film und für Deutschlands Wiederaufstieg. Der Film ist international, sagte Jannings am Schluss seiner Ansprache im Lessing-Theater. Aber wir wollen mit Stolz für uns in Anspruch nehmen, die Ersten gewesen zu sein, die diese Spitzenleistung geschaffen haben.
Hier an der Stätte seiner Schmach würde der Alte den Rest seines Lebens elend verkümmern, und es wäre hier die Geschichte eigentlich aus. Aber es nimmt sich des von allen Verlassenen der Autor an, indem er ihm ein Nachspiel schenkt, worin es ungefähr so zugeht, wie es im Leben leider nicht zuzugehen pflegt. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.